Wir dürfen natürlich nicht alles über das Strafrecht aushandeln. Es darf nicht zu unserem Spielfeld werden für jede Form der ethischen Sanktionierung von Fehlverhalten, sondern wir müssen versuchen, das Strafrecht zu begrenzen auf Fälle, wo wir sagen, also da führt wirklich kein Weg dran vorbei.
Die Fächer, die spezielles Fachwissen abfragen, die müssen rausgenommen werden. Also konkretes Beispiel, brandenburgisches Jagdrecht ist ein, wenn das im Examen drankommt und ich habe eine gute Grundlagenausbildung, dann wird mir das keine Steine in den Weg legen. Wenn von mir erwartet wird, ob ich die konkrete Definition von einer bestimmten Schusswaffe aus dem Kopf weiß, weil sowas natürlich auch nicht auch im zweiten Examen nicht im Kommentar stehen wird, dann kann ich da nur mit dem Kopf schütteln.
Dann muss man allerdings als Jurist aus meiner Sicht in besonderer Weise eine Fähigkeit erlernen. Noch viel stärker ist nämlich gefragt, als sie derzeit schon gefragt ist, nämlich des kritischen Reflektierens. Die Frage also nicht nur, wie ist das Recht jetzt, sondern ist das eigentlich gutes Recht? Und das ist etwas, was uns die Technologie ja nie abnehmen kann. Und weil uns das die Technologie nicht abnehmen kann, sie uns aber vieles andere abnimmt, denke ich, dass die juristische Praxis ganz im Wesentlichen von dieser Fragestellung abhängen wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Jetzt erst Recht. Mein Name ist Johanna und mir gegenüber sitzt wie immer Jakob.
Hallo Johanna.
Bisher haben wir ja immer über aktuelle Diskussionen und Probleme gesprochen. In dieser Folge wollen wir aber mal einen Blick in die Zukunft wagen und uns die Frage stellen, mit welchen Problemen das Strafrecht in der Zukunft so konfrontiert sein wird. Wir können da jetzt natürlich nur Vermutungen anstellen, allerdings zeichnen sich jetzt schon Tendenzen ab, die wir in dieser Folge aufgreifen wollen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass unsere Gesellschaft immer komplexer und vor allem auch digitaler wird. Und weil das Strafrecht auch immer eine Antwort auf gesellschaftliche Prozesse ist, haben wir uns im ersten Teil dieser Folge die Frage gestellt, ob auch das Strafrecht in Zukunft immer komplexer sein wird. Also, ob wir in der Zukunft damit rechnen müssen, dass immer mehr Verhaltensweisen unter Strafe stehen werden und das Strafrecht damit eine immer wichtigere Bedeutung einnehmen wird.
Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei natürlich auch die Digitalisierung. Vor allem die Debatte um ChatGPT hat gezeigt, dass viele Menschen zwar Chancen, aber eben auch Risiken in der Nutzung von künstlicher Intelligenz sehen. Für uns ist jetzt besonders die Frage interessant, wie Online-Datenbanken oder eben sogar künstliche Intelligenz die Strafjustiz in Zukunft beeinflussen werden. Können wir zum Beispiel in Zukunft damit rechnen, dass Strafurteile von KI-Systemen erlassen werden? Darum soll es dann im zweiten Teil des Podcasts gehen.
Wenn es um die Zukunft des Strafrechts geht, dann müssen wir natürlich auch über diejenigen sprechen, die in Zukunft das Strafrecht gestalten und anwenden werden. Wir beschäftigen uns deshalb am Ende mit der Frage, wie JuristInnen und juristische EntscheidungsträgerInnen der Zukunft ausgebildet werden sollten und ob wir hierfür vielleicht grundlegende Reformen brauchen.
Beginnen wollen wir aber mit den Auswirkungen unserer komplexen Lebenswelt und vielfältigen Gesellschaft auf unsere Strafgesetze. Allein in der letzten Legislaturperiode hat der Gesetzgeber 24 Straftatbestände verschärft und 10 Straftatbestände ganz neu eingeführt. Die Streichung von Straftatbeständen kommt dagegen so gut wie nie vor. Scheint also fast so, als würde das Strafrecht einfach immer weiter wachsen. Da stellt sich die Frage, ob wir so eine Expansion des Strafrechts auch in Zukunft erwarten können. Aber erstmal die Frage, wie lässt sich diese aktuelle Entwicklung eigentlich erklären?
Für diese Entwicklung gibt es jetzt sicherlich mehrere mögliche Erklärungen. So spielt es sicherlich eine Rolle, dass gesellschaftliche Prozesse immer komplexer und komplizierter werden und politische Entwicklungen ein Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung auslösen können. Deshalb wird teilweise behauptet, dass unsere Gesellschaft eine Art Lust am Strafen entwickelt hat und das Strafrecht zu häufig als Lösung für gesellschaftliche Probleme genutzt wird. Das Strafrecht hat also, folgt man dieser Ansicht, eine Art beruhigende Wirkung. Wir haben Frau Professorin Dr. Elisa Hofen gefragt, ob diese Behauptung stimmt und welche Rolle ihrer Meinung nach das Strafrecht heutzutage für unsere Gesellschaft einnimmt. Sie ist Professorin für deutsches und ausländisches Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Medienrecht an der Uni Leipzig und außerdem hat sie das Legal Lab Jura und Journalismus und somit auch diesen Podcast ins Leben gerufen.
In den letzten Jahren sind tatsächlich viele Straftatbestände neu geschaffen oder verschärft worden. Ich würde vielleicht trotzdem nicht von einer Lust am Strafen sprechen. Das hat sowas was Positives, Affirmatives. Aber tatsächlich wird Strafrecht zunehmend als ein wichtiges Mittel gesehen, um Politik zu betreiben. Ja, also Politiker nutzen das Strafrecht, um über das Strafrecht zu kommunizieren, um deutlich zu machen, was sind die Dinge, die sie als besonders problematisch ansehen, wo sehen sie gesellschaftliche Konflikte und sie zeigen damit, dass sie das dann unter Strafe stellen, dann in besonderer Weise Handlungsfähigkeit. Und das ist eine nicht ganz ungefährliche Entwicklung. Wir beobachten allerdings gerade in der jetzigen Legislaturperiode natürlich auch eine gegenläufige Bewegung. Der aktuelle Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich ja eine Entschlackung des StGB auf die Fahne geschrieben, also gesagt, da soll mal kritisch durchgegangen werden, um zu schauen, welche Tatbestände kann man denn vielleicht auch streichen. Eine solche Bewegung gab es bislang nicht wirklich und es ist leider auch gar nicht so einfach, denn auch die Streichung oder eine Milderung hat ja große symbolische Wirkung.
Warum wir nun eine bestimmte Verhaltensweise nicht mehr unter Strafe stellen wollen und was damit verbunden ist, das wird in der Öffentlichkeit häufig diskutiert. Professorin Dr. Hofen hat auch hierfür ein Beispiel.
Denken Sie an den aktuellen Versuch, die Mindeststrafe für Kinderpornografie zu reduzieren. Da steht ja dahinter, dass man in der Praxis gesehen hat, dass es zu großen Problemen führt, wenn kinderpornografische Materialien durch zum Beispiel Eltern erst einmal gespeichert werden, um dann mit Direktorinnen zu sprechen, um zur Polizei zu gehen und das grundsätzlich erst einmal unter den Tatbestand fallen kann. Mit der Folge, Staatsanwaltschaften müssen jetzt schauen, wie gehen sie damit um. Sie können das nicht einfach einstellen, weil wir die Strafe auf ein Jahr Mindeststrafe erhöht haben. Ja, aber diese symbolische Wirkung, die das hätte, Minister reduzierte Strafen für Kinderpornografie, die ist natürlich für einen Politiker, der immer auch auf die Medien schauen muss, immer auch auf die Wirkungen im Wählerkreis, ja, für den ist eine solche Konsequenz natürlich äußerst problematisch. Und da sieht man, dass unser Strafrecht ja nicht rein nur nach den Logiken der Strafrechtswissenschaft funktioniert, also dass man nicht immer nur schauen kann, welche Konsequenzen hatte die Norm in der Praxis, wie ist sie möglichst gut gestaltet, so dass man mit ihr tatsächlich auch sinnvoll umgehen kann, sondern diese ganzen Wirkungen der öffentlichen Kommunikation, wie wird etwas von der Öffentlichkeit verstanden, das spielt in der Kriminalpolitik natürlich eine große Rolle.
Das Strafrecht hat also eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Es dient zum einen dem Schutz der BürgerInnen vor Straftaten und zum anderen der Bestrafung von TäterInnen. Gleichzeitig spiegelt es aber auch Werte und Normen der Gesellschaft wider und gibt damit dann Auskunft darüber, welche Verhaltensweisen toleriert oder eben abgelehnt werden. Wir haben Professorin Hofen gefragt, inwiefern gesellschaftliche Prozesse oder Trends das Strafrecht beeinflussen können.
Ich würde zwei gegenläufige oder zwei verschiedene Trends in der Gesellschaft beobachten, die das Strafrecht beeinflussen. Der eine ist nicht neu, da geht es um Bewahrung. Da geht es darum, dass Menschen schon immer Angst vor Kriminalität haben und hatten. Diese Angst ist im Übrigen gar nicht unbedingt daran geknüpft, wie viel Kriminalität es tatsächlich gibt, sondern ganz stark hängt das davon ab, welche Medien wir konsumieren, wie sehr wir uns mit diesen Fragen überhaupt beschäftigen. In einer zunehmend diversen Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, sie ist nicht mehr so homogen wie vielleicht früher. Es gibt Menschen mit anderen Geschlechtern als früher, mit Migrationshintergrund. Da reagieren einige Menschen mit Sorge, das zeigen unsere Studien, Sorge um die Bewahrung ihres Wertekonsenses und des vermeintlichen Wertekonsenses. Und die Reaktion darauf ist häufig auch, das zeigen auch die Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, der ruft nach einem starken Strafrecht. Also der Staat soll jetzt bitte das schützen, was doch schon immer galt. Ja, das ist den Menschen dann wichtig, dass klar wird, also hier darf sich aber nicht zu viel ändern. Der Staat beschützt uns in unseren wesentlichen Werten. Das andere, was wir beobachten, ist eine Veränderung durch Strafrecht. Also, dass aber auch zunehmend andere Menschen in Rollen kommen, wo sie Kriminalpolitik betreiben können, Frauen, Angehörige von Minderheiten und dass auf diese Weise Schutzdefizite deutlich werden, die man viele Jahre lang vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, insbesondere mit Blick auf vulnerable Gruppen. Das Strafrecht soll dann hier auch deutlich machen, dass sich Überzeugung von richtigem Verhalten geändert hat, wenn wir zum Beispiel an Sexualstrafrecht denken, ja, oder Catcalling. Ja, dass dadurch aber auch bisherige Machtverhältnisse in der Politik, in der Kriminalpolitik in Frage gestellt werden. Und gesagt wird, Moment, wir schauen mit einer neuen Perspektive darauf, was eigentlich schützenswert ist, was eigentlich eine sozialethisch noch vertretbare Verhaltensweise ist. Ja, und damit soll das Strafrecht auch zum Ausdruck bringen, so geht es nicht, dieses Verhalten sind wir nicht mehr bereit zu akzeptieren.
Das klingt jetzt also eigentlich erstmal ziemlich logisch. Oder Jakob, wie würdest du das sehen?
Das stimmt. Es gibt aber an einer solchen Sichtweise auch Kritik. Das Strafrecht soll grundsätzlich immer Ultima Ratio sein. Das bedeutet, dass eine strafrechtliche Einwirkung auf Personen nur das letzte Mittel darstellen darf und kann. Und teilweise wird behauptet, das Strafrecht sei mittlerweile nur noch ein Instrument der Verhaltenssteuerung. Also gesellschaftliche Veränderungen würden viel zu häufig durch das Strafrecht aufgegriffen oder beeinflusst. Wir haben Professorin Dr. Hofen um eine Einschätzung gebeten, ob dieser Ultima Ratio Grundsatz eigentlich noch gilt.
Ja, das Strafrecht ist nicht mehr das letzte Mittel, sondern häufig das einzige Mittel, um ein Unwerturteil deutlich zu machen. Das liegt auch an gesellschaftlichen Prozessen, nämlich daran, dass wir kaum noch andere Instanzen haben, die verbindlich moralische Urteile treffen können. Also Kirchen, Dorfgemeinschaften, die haben alle an Bedeutung massiv verloren. Wenn wir also uns gesellschaftlich vergewissern wollen, das ist Fehlverhalten, das tolerieren wir nicht, dann bleibt nur das Strafrecht als mögliches Forum für diese Form der Kommunikation. Und das bringt natürlich mit sich, dass das Strafrecht ja längst nicht mehr letztes Mittel ist und noch im Notfall angewandt wird, sondern dass das Strafrecht eigentlich sofort ins Spiel kommt, wenn wir gesellschaftlich über die Akzeptabilität eines Verhaltens kritisch diskutieren. Ja, denn das Strafrecht ist dann die Form, in die das Unwerturteil gegossen werden kann. Der Ultima Ratio-Grundsatz im Übrigen, der wird ja sehr häufig bemüht, auch von meinen Studierenden immer, aber tatsächlich hat er wenig wirklich kritisches Potenzial entfaltet. Das muss man sagen, das hat sich auch in der vergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts immer wieder gezeigt. Und es ist auch tatsächlich eben so eine Mahnung und als Mahnung auch wichtig. Aber wer meint, dass sein Verhalten strafwürdiges Unrecht darstellt, zum Beispiel Catcalling, ja, wenn ich davon ausgehe, das ist strafwürdiges Unrecht, für mich ist dann Strafrecht natürlich Ultima Ratio, was denn sonst?
Professorin Hofen hat gerade schon angesprochen, dass die Expansion des Strafrechts auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass sich immer mehr Menschen in den öffentlichen Diskurs einbringen können und somit deren Bedürfnisse und Interessen auch im Strafrecht präsenter werden. Und teilweise wird genau dies kritisiert, denn der Vorwurf lautet, dass genau diese Entwicklung auf ein Strafrecht der Political Correctness hinausläuft und hinauslaufen wird. Wir haben deshalb Frau Hofen gefragt, wie ihre Ansicht dazu ist.
Ich würde es vielleicht nicht ganz so kritisch formulieren, denn eine neue Sensibilität für die Bedürfnisse und auch die Schutzbedürfnisse bestimmter Gruppen hat ja auch viele Vorteile. Wenn ich mich zum Beispiel an die Exhibitionismusdiskussion erinnere, das wurde ganz, ganz häufig von, und das muss man so sagen, überwiegend, ganz, ganz überwiegend männlichen Kollegen abgetan, gesagt, also Exhibitionismus sollte gar nicht unter Strafe gestellt werden, denn, naja, ich kann doch auch keine Strafanzeige stellen, wenn ich mich irgendwo über eine verschmutzte Toilette ärgere. Ja, und da steckt für mich dann doch so ein grundlegendes Missverständnis dieses Phänomens drin. Dass ich denke, ja, vielleicht können sich manche in die Gefühlswelt der Betroffenen auch nicht hineinversetzen, wenn sie selbst strukturell nie oder selten zum Opfer werden können. Ja, und dass exhibitionistische Handlungen nicht für alle, aber für viele Frauen zum Beispiel ganz massive Verletzungen ihrer sexuellen Selbstbestimmung sind, dass sie gezwungen werden in eine solche sexualisierte Interaktion mit einem anderen Menschen und das dann gleichzusetzen mit, was man dann immer wieder gelesen hat, lauter Musik oder wie gesagt dieser verdreckten Toilette, das zeigt mir doch, dass Sensibilität für die Belange bestimmter Gruppen doch sehr fehlte. Insoweit finde ich diese Entwicklung hin dazu, dass wir das stärker in den Blick nehmen, was sind auch die Bedürfnisse echt nicht nur der Mehrheit. Die finde ich sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, dass das nicht ausufert, also ein Strafrecht der Political Correctness wollen wir natürlich nicht haben, denn bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass das Strafrecht auch seine negativen Seiten hat, dass das Strafrecht mit erheblichen Freiheitseingriffen verbunden ist, mit Ermittlungsmaßnahmen, im Zweifel sogar mit einem Zugriff auf die Freiheit des Betroffenen. Ja, also wir dürfen natürlich nicht alles über das Strafrecht aushandeln, es darf nicht zu unserem Spielfeld werden für jede Form der ethischen Sanktionierung von Fehlverhalten, sondern wir müssen versuchen, das Strafrecht zu begrenzen auf Fälle, wo wir sagen, also da führt wirklich kein Weg dran vorbei.
Obwohl es auch berechtigte Kritik an der Erweiterung unseres Strafrechts gibt, scheint diese Expansion also auch etwas Positives zu haben, wenn das Strafrecht eben alte und neu entdeckte Interessen und Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt. Allerdings ist es auch hier wichtig, Veränderungen immer entsprechend zu kommunizieren und Hintergründe genau zu erläutern. Denn nur so findet das Strafrecht eben weiterhin Akzeptanz in der Bevölkerung, also bei denjenigen, die die Rechtsvorschriften am Ende einhalten sollen und müssen. Und Strafrecht war schon immer durch viele gesellschaftliche Veränderungen gekennzeichnet, denn es spiegelt ja eben diese gesellschaftlichen Wertevorstellungen, die wir angesprochen haben, und die politischen Herausforderungen der jeweiligen Zeit wider. Und das ist eine ganz gute Überleitung in den zweiten Teil der Folge, denn in unserer Zeit wirft vor allem die zunehmende Digitalisierung viele Fragen, Probleme, aber vielleicht auch Chancen für unser Strafrecht auf.
Ja, also da hast du natürlich recht. Die Digitalisierung ist selbstverständlich auch nicht am Strafrecht vorbeigegangen. Wir möchten allerdings jetzt weniger über Straftatbestände sprechen, die einen Bezug zur Digitalisierung haben, sondern uns mit der Frage beschäftigen, wie die fortschreitende Digitalisierung Einfluss auf unsere Strafjustiz hat. Dabei wird jetzt schon seit Jahren darüber diskutiert, ob und wie eine elektronische Hauptverhandlung in der Praxis ermöglicht werden könnte. Darüber haben wir mit Frau Professorin Dr. Dr. Frauke Rostalski gesprochen. Sie ist Professorin für Strafrecht an der Universität Köln.
Aber weit über die E-Akte hinaus zeigt sich jetzt eben auch im Straf- und Strafprozessrecht, dass die Digitalisierung auf andere Weise ihre Wege dorthin findet. Ein Beispiel ist etwa die elektronische Hauptverhandlung, wie man sagen kann, also die Frage, ob Bild- und Tonaufzeichnung von strafrechtlichen Hauptverhandlungen angestellt werden sollen oder aufgezeichnet werden sollen. Diese Entwicklung geht sehr gut voran, wie ich meine. Wir haben ja auch verschiedene Gesetzesentwürfe mittlerweile gehabt. Der letzte sieht jetzt allerdings nur noch vor, dass es zu Tonaufzeichnungen kommen soll, nicht zu Bildaufzeichnungen. Ich selbst arbeite an meinem Lehrstuhl gemeinsam unter anderem mit dem Landgericht in Köln und der Staatsanwaltschaft an einem Projekt, wo wir die elektronische Hauptverhandlung testen mit Technologie der Firma Fujitsu, wo wir also auch tatsächlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein automatisiertes Protokoll der Verhandlung erstellen können und entsprechende Bildaufzeichnungen vornehmen. Also da ist die Technologie aus meiner Sicht sehr weit und ist jetzt eher eine Frage, inwieweit man das ins deutsche Recht eben tatsächlich übersetzen möchte.
Professorin Rostalski hat jetzt schon künstliche Intelligenz angesprochen. Das Thema wird ja zurzeit sehr stark diskutiert und wirft enorm viele Fragen auf. Ich denke da gerade an die Debatte rund um ChatGPT. Professorin Rostalski ist auch Strafrechtsphilosophin und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Und genau dort beschäftigt sie sich mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Und deswegen haben wir sie gefragt, welche moralischen Probleme der Einsatz künstlicher Intelligenz im Strafverfahren so mit sich bringt.
Das ist freilich ein sehr weites Feld. Auf einen Aspekt hatte ich ja schon hingewiesen. Bei künstlicher Intelligenz ist das grundlegende Problem, dass wir beachten müssen, ob wir bestimmte Diskriminierungen fortschreiben, die in der Gesellschaft vorherrschen. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, das wir im Blick halten müssen. Wir können uns nicht damit herausreden, dass wir sagen, ja, es gibt diese Diskriminierung ja ohnehin in der Gesellschaft, warum sollen die nicht auch in unserer Technologie abgebildet werden? Das halte ich für ein schlechtes Argument, denn wenn neue Technologie hinzukommt, soll die aus meiner Sicht eine Verbesserung darstellen und nicht eine Vertiefung von bereits derzeit als problematisch herausgearbeiteten Zuständen mit sich bringen. Also das zum einen. Zum anderen steht bei künstlicher Intelligenz ja immer das Problem der Transparenz im Raum. Das heißt also ganz konkret, dass man es mit einer Blackbox zu tun hat, zumindest in Teilen. Das heißt so viel wie, dass der Mensch zwar eine gewisse Programmierung am Anfang vornimmt, aber durch das eigenständige Lernen die KI sich durchaus weit davon wegbewegen kann und man dann im Nachgang häufig nicht mehr erkennen kann, warum überhaupt diese Entwicklung stattgefunden hat und man dann aber auch schwer voraussehen kann, wie künftige Anwendungen dieser konkreten künstlichen Intelligenz dann entscheiden werden.
Für künstliche Intelligenz gibt es jetzt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in unserer Justiz. Besonders interessant ist dabei der Gedanke an KI-Richterinnen und Richter. Wäre es also vorstellbar, dass irgendwann Systeme künstlicher Intelligenz Urteile sprechen? Dies wird unter dem Begriff Judex ex machina diskutiert.
Gerade wenn wir auch jetzt von Strafrecht sprechen, künstlicher Intelligenz, wird ja auch immer darüber nachgedacht, ob man nicht möglicherweise Richterinnen und Richter ersetzen kann durch KI-Anwendungen. Ich denke, dieses Transparenzproblem ist hier ein vergleichsweise großes. Und um einmal bei diesem Judex ex machina zu bleiben, da tritt nämlich noch ein weiteres KI-spezifisches Problem auf, nämlich die Frage der Verantwortung. Wir haben es im Strafprozess ja mit einem Verfahren zu tun, in dem wir einen relativ weitreichenden Eingriff im Zweifel am Ende des Tages stehen haben. Also wenn es zu einer Verurteilung kommt, ist das einer der eingriffsintensivsten Akte, den der Staat gegenüber Einzelnen durchführen kann. Das muss natürlich in besonderer Weise legitimiert werden. Und das Problem ist allerdings, dass wir nie zu 100% wissen, was die sogenannte Wahrheit ist. Ja. Im Prozess kann nur der rechtsgenügende Beweis erbracht werden, was so viel heißt, dass wir es immer in gewissem Umfang mit einem Defizit zu tun haben. Das Fehlverurteilungsrisiko kann nie zu 100% reduziert werden. Und diesem Problem stellen wir uns eben dadurch, dass wir derzeit eben sagen, der Richter als Stellvertreter für die Gesellschaft nimmt dieses Risiko auf sich. Ja, als Mensch, als menschlicher Akteur ist er dazu in der Lage, Verantwortung zu tragen. Künstliche Entitäten können Verantwortung nicht tragen. Ich meine aber, dass wir zur Zuschreibung des Fehlverurteilungsrisikos eine nicht künstliche, also eine menschliche Entität benötigen, sodass aus meiner Sicht aus diesem Grund der Iudex ex machina immer dann ausscheiden würde, wenn es sich um relevante Entscheidungen handelt, also dann, wenn es eben schwerwiegende Verurteilungen sind, die im Raum stünden.
Es ist also vorstellbar, dass KI in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf das Justizsystem und damit auch auf Strafverfahren haben wird. Die Einsatzmöglichkeiten haben aber auch Grenzen. Bei Verurteilung von Menschen sollten nach Auffassung von Professorin Rostalski auch Menschen zumindest das letzte Wort haben.
Abseits der philosophischen Problematiken, die KI und Strafrecht zugrunde liegen, lässt sich jetzt schon erahnen, inwieweit KI den Strafprozess heute und in Zukunft beeinflussen kann. Wir haben Professorin Rostalski deshalb nach Beispielen für eine Anwendung von KI in der Strafjustiz gefragt.
Aus meiner Sicht wird die Zukunft darin liegen, dass digitale Technologien genutzt werden, um Protokolle anzustellen von der Hauptverhandlung, was eine deutliche Verbesserung zum bisherigen tatsächlich ist, weil man in der Praxis eben aller Regel nur handschriftliche Aufzeichnungen hat, die dann eben auch, was in der Natur der Sache liegt, lückenhaft sind, da die aufzeichnenden Personen ja nebenher die Verhandlung leiten müssen. Insofern, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt. Auch digitale Beweismethoden werden aus meiner Sicht das Gesicht des Strafprozesses in Zukunft immer weiter beeinflussen. Ich glaube, worauf man nochmal ein Licht werfen könnte, ist die Frage, wie sich das in der anwaltlichen Praxis auswirkt, gerade unter dem Stichwort der generativen KI, also die Frage jetzt mit ChatGPT, wie weit das die anwaltliche Praxis beeinflusst, ist davon auszugehen, dass das einen erheblichen Einfluss haben wird. Die Arbeitsweise von Juristinnen und Juristen wird sich verändern, wird weniger darum gehen, die schon einmal getätigten Argumente erneut zusammenzustellen oder Rechtsfragen immer wieder neu zu durchdenken, die schon andere in der Weise durchdacht haben, sondern es geht dann tatsächlich eher um das Originelle, um das Neue, was der einzelne Anwalt, die einzelne Anwältin dann als Leistung zu erbringen hat, wohingegen eben große Hilfestellung geleistet wird durch digitale Technologien, insbesondere eben auch durch ChatGPT oder wie die nachfolgenden heißen werden, die eben gute Zusammenstellung schaffen werden von dem, was da ist. Und dann muss man allerdings als Jurist aus meiner Sicht in besonderer Weise eine Fähigkeit erlernen. Noch viel stärker ist nämlich gefragt, als sie derzeit schon gefragt ist, nämlich des kritischen Reflektierens. Die Frage also nicht nur, wie ist das Recht jetzt, sondern ist das eigentlich gutes Recht? Und das ist etwas, was uns die Technologie ja nie abnehmen kann. Und weil uns das die Technologie nicht abnehmen kann, sie uns aber vieles andere abnimmt, denke ich, dass die juristische Praxis ganz im Wesentlichen von dieser Fragestellung abhängen wird. Das birgt natürlich auch große Hoffnung, dass das Recht dann am Ende tatsächlich auch ein besseres Recht wird.
Es ist denkbar, dass in der Zukunft zahlreiche Berufe durch künstliche Intelligenz ersetzt werden könnten. Das wirft für uns naturgemäß die Frage auf, ob KI auch juristische Berufe womöglich vollends ersetzen kann oder lediglich ein Hilfsmittel bleiben wird.
Dass das davon abhängig sein wird, ob sich die juristischen Berufe wandeln. Also in der Vergangenheit war es ja immer so, dass neue Technologien dazukamen und dann nicht etwa Berufe verloren gingen, sondern eben sich deren Gesicht verändert hat. Also es ist dann eben so, es gibt bestimmte Berufe nicht mehr, aber die Personen haben dann vielleicht einen Zuschnittswandel und müssen dann eben entsprechend in diesem Bereich sich stärker vertun. Und ich glaube, sowas werden wir in den juristischen Berufen erleben. Ich hatte das ja bereits angedeutet, dass ich glaube, dass es im Wesentlichen darum gehen wird, dass die Juristinnen und Juristen der Zukunft sich darauf konzentrieren müssen, ihr kritisches Reflexionspotenzial auszuschöpfen, also an der Frage zu arbeiten, was gutes Recht ist und weniger daran, was das bestehende Recht ist. Und gerade in diesem Bereich der Verbesserung des Bestehenden sehe ich die Technologie derzeit gar nicht und stattdessen eben die Fähigkeiten des Menschen. Und deswegen glaube ich, dass KI durchaus ein Hilfsmittel bleibt, allerdings sich juristische Berufe auch wandeln müssen.
Heutzutage macht jetzt KI den juristischen Berufen noch keine direkte Konkurrenz, insbesondere weil sie eben noch nicht genug ausgereift ist, um die vielschichtigen Arbeitsweisen von JuristInnen zu übernehmen. Digitale Hilfsmittel werden aber auch schon heute genutzt. Den Juristinnen unter uns sind vor allem die juristischen Online-Datenbanken bekannt. Diese werden zurzeit vor allem für die Recherche verwendet.
Ja, also Online-Datenbanken kennen wir ja schon ziemlich lange. Also Back Online und Juris etwa kennt ja jeder aus seinem Studium. Und ich denke, dass diese Zusammenstellungen von Literatur, diese Sammlungen zur Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Inhalten noch größere Bedeutung spielen werden in der Ausbildung und in der Praxis, dass immer weniger Printmedien auch letztlich im Bereich der juristischen Literatur verwendet werden. Dieser Trend zeichnet sich ja seit Jahren ab und der wird, denke ich, immer weitergehen und möglicherweise auch hoffentlich einmal dazu führen, dass wirklich auch ältere Werke noch stärker digitalisiert werden, wie das zum Beispiel in den USA schon lange der Fall ist.
Online-Datenbanken können in Zukunft also juristische Literatur und Rechtsprechung besser zugänglich machen. Das ist aber nicht die einzige Anwendungsmöglichkeit. Es können auch sämtliche Urteile digitalisiert und zentral abrufbar sein. Das bietet vor allem für den Vergleich von Strafzumessungsentscheidungen großes Potenzial. Denn bisher sind Strafurteile und die dort enthaltenen Strafzumessungsentscheidungen in Deutschland nirgends vollumfänglich einsehbar. Und die Strafzumessung fällt in Deutschland teilweise sehr unterschiedlich aus. Eine Art Sammeldatenbank für Entscheidungen könnte den Gerichten dann eine Orientierung dafür geben, wie andere Gerichte in vergleichbaren Fällen entschieden haben und damit eben auch zur Vereinheitlichung der Strafzumessungspraxis beitragen.
Sammeldatenbanken, wie zum Beispiel für Strafzumessungsentscheidungen, die halte ich persönlich für ein Desiderat. Das ist in unserem Lehrstuhl ein entsprechendes Projekt Smart Sentencing. Mit gemeint ist, dass die Strafzumessungsentscheidungen, die in Deutschland ergehen, gesammelt werden und mithilfe von KI zugeordnet werden können, sodass dann im Nachgang auch ein entsprechender Suchmodus möglich wird, indem man zum Beispiel herausfinden kann, wie andere Gerichte in ähnlich gelagerten Fällen entschieden haben. Mit Sentencing Guidelines hat das vergleichsweise wenig zu tun. Es geht ja gerade nicht darum, klare Entscheidungen vorzugeben, sondern eher herauszufinden, wo so ein Orientierungswert besteht im Sinne einer komparativen, also vergleichenden Strafzumessung. Ich denke, da sind Strafzumessungsdatenbanken ein sehr wichtiges Tool. Bin allerdings gleichwohl doch zurückhaltend, was die Umsetzung angeht. Und zwar nicht deshalb, weil ich meine, dass es nicht sinnvoll wäre, das umzusetzen. Das ist ganz gegenteilig, sondern weil mir der Eindruck sich in den letzten Jahren aufgedrängt hat, dass da in der Praxis noch nicht der Wille da ist, um entsprechende Datenbanken tatsächlich aufzunehmen.
KI-Systeme haben also das Potenzial dafür, in vielen Bereichen ein wichtiger Bestandteil der Justiz zu werden. Allerdings wird jetzt zu Recht vor den Gefahren einer solchen Technologie gewarnt. Die Europäische Kommission hat bereits 2021 eine Verordnung zur Nutzung und Entwicklung künstlicher Intelligenz vorgeschlagen. Die Verordnung ist tatsächlich der weltweit erste Versuch einer Regulierung von künstlicher Intelligenz. In dem Entwurf werden bestimmte KI-Anwendungen, wie zum Beispiel das anlasslose Auslesen von Gesichtsbildern im Internet, verboten und den Anbietern von KI-Systemen bestimmte Pflichten auferlegt, die sich zum Beispiel auf die Transparenz der Software beziehen.
Digitalisierung war lange Zeit erstmal nur ein Thema des Datenschutzes und es bleibt natürlich auch ein wichtiger Datenschutzbelang. Allerdings ist Digitalisierung und Recht eben nicht nur Datenschutzrecht, sondern eine ganze Menge mehr. Und vor dem Hintergrund ist es auch so wichtig, dass wir den KI-Verordnungsentwurf mittlerweile auf dem Tisch liegen haben und auch damit rechnen können, dass im nächsten Jahr die KI-Verordnung ergeht, die eben danach klassifiziert, welches Risiko mit einer jeweiligen Anwendung einhergeht und dann in Abhängigkeit von dem Risikograd auch Pflichten auferlegt für verschiedene Personenkreise, wie zum Beispiel die Hersteller, die Anwender, die in Verkehr bringen, um eben sicherzustellen, dass keine zu gravierenden Risiken für die Verbraucher von den jeweiligen Anwendungen ausgehen. Zugleich schafft dieser KI-Verordnungsentwurf in der jetzigen Fassung eben auch gewisse rote Linien, was ich für vorzugswürdig erachte, weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft ja auch entscheiden müssen, in welchem Umfang wir Technologien tatsächlich zulassen wollen und wo es uns möglicherweise auch zu weit geht, also automatisierte Gesichtserkennung. Nur um ein Stichwort zu nennen. Also ich denke, da ist ziemlich vieles im Fluss, aber wir sind in Europa gar nicht so schlecht aufgestellt. Und insofern geht die Entwicklung ganz allgemein gesprochen dahin, dass Digitalisierung immer mehr im Recht ankommt als Gegenstand des Rechts und dass auch dem Umstand Rechnung trägt, dass wir es hier mit Technologien, also mit eben der künstlichen Intelligenz zu tun haben, die einen gravierenden Einfluss haben können auf das Miteinander.
Professorin Rostalski ist, wie erwähnt, ebenfalls Mitglied im Deutschen Ethikrat, der sich mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit KI auseinandersetzt. Wir haben sie deshalb auch nach der Position des Ethikrats gefragt.
Also der Deutsche Ethikrat hat sich natürlich sehr umfangreich mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst. Die Stellungnahme heißt Mensch und Maschine. Das kann ich unmöglich alles in Kürze wiedergeben. Die Begrenzung auf KI und Recht ist für sich genommen auch schon so weiträumig. Ich pick einfach mal den einen oder anderen Aspekt heraus, was wir uns etwas näher angeschaut haben. Ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der prädiktiven Polizeiarbeit, also sogenanntes Predictive Policing. Die Frage also, inwieweit zur Unterstützung der menschlichen Polizeiarbeit KI-Technologien zum Einsatz kommen dürfen. Da gibt es verschiedene Verfahren, raumbezogene, aber auch personenbezogene Verfahren, die vor allen Dingen im Ausland schon sehr stark zum Einsatz kommen, in Deutschland im Wesentlichen Raum, aber mittlerweile auch ein paar personenbezogene Verfahren. Das birgt selbstverständlich, und da kommt jetzt der Deutsche Ethikrat ins Spiel, Chancen, aber auch Risiken. Die Chancen liegen sicherlich in Effizienzsteigerung, Entlastung von Menschen und dadurch möglicherweise eben Verbesserungen der eigentlichen Tätigkeit. Die Risiken liegen darin, dass gesellschaftlich vorhandene Stigmatisierung oder auch Diskriminierung in die Technologie übersetzt und dann eben potenziert werden können. Das können dann auch entsprechende, wie soll man sagen, Vertiefungen von gesellschaftlichen Missständen nach sich ziehen, was es eben dann auch fragwürdig macht, ob man entsprechende Technologie in jedem Bereich tatsächlich in der Weise wünscht. Es hängt eben, wie so, sonst auch, davon ab, wie eingriffsintensiv und weitreichend die Folgen sind, die ein solcher Technologieeinsatz nach sich ziehen kann. Das wird von Fall zu Fall entschieden werden müssen. Aber der Deutsche Ethikrat empfiehlt jetzt hier nicht etwa die Predictive Policing ganz zu unterlassen, aber eben entsprechende Sorgfalt im Umgang mit der Auswahl solcher Technologien und der Qualität ihrer Programme walten zu lassen und dafür zu sorgen, dass eben diese Qualität gesichert ist. Das nur als ein Beispiel.
Wir können also festhalten, das Strafrecht kann durchaus von KI profitieren. Einige Prozesse können dadurch beschleunigt und vereinfacht werden. Dabei kann sich die Justiz jedoch immer nur an die technischen Entwicklungen und Fortschritte anpassen. Die Gefahr, dass juristische Berufe durch KI vollends ersetzt werden, ist bisher jedoch nicht besonders groß. Letztlich müssen bei schwerwiegenden staatlichen Eingriffen immer Menschen verantwortlich sein.
Und damit kommen wir zum letzten Themenkomplex heute. Wir haben eine Personengruppe noch nicht angesprochen, die für die Zukunft des Strafrechts und der Justiz insgesamt wohl am wichtigsten ist. Und das sind die Studierenden. Wir wollen uns nochmal der Frage widmen, wie die JuristInnen-Ausbildung der Zukunft aussehen wird. Es gibt derzeit viel Unzufriedenheit seitens der Studierenden mit den aktuellen Umständen. Aber fangen wir von vorne an. Johanna, wir sind zwar noch selbst auf dem Weg dorthin, aber wie wird man eigentlich Jurist oder Juristin?
Mit sehr viel Durchhaltevermögen. Also, um die klassischen juristischen Berufe ausüben zu können, wird die sogenannte Befähigung zum Richteramt benötigt. Um als sogenannter Volljurist oder Volljuristin arbeiten zu können, müssen also zwei Staatsexamina bestanden werden. Das erste Staatsexamen wird nach dem universitären Studium und das zweite Staatsexamen nach einem darauffolgenden Referendariat absolviert. Das Studium der Rechtswissenschaften wird meistens in ein Grund- und ein Hauptstudium unterteilt. Und das Grundstudium dauert im Schnitt 4 Semester und vermittelt Grundkenntnisse. Im daran anschließenden Hauptstudium, das dauert ungefähr so 5 bis 6 Semester, werden dann diese Kenntnisse vertieft und es folgt eine Spezialisierung. Außerdem wird sich dann auf die erste juristische Prüfung, also das erste Staatsexamen, vorbereitet. Und für diese Prüfung gibt es dann 2 bis 3 Versuche. Es ist allerdings so, dass wenn diese nicht bestanden werden, kann man nicht mehr Volljuristin oder Volljurist werden. Wenn dann also diese universitäre Ausbildung nach meistens 5 Jahren mit der ersten juristischen Prüfung abgeschlossen wurde, ist die klassische Ausbildung allerdings noch nicht vorbei. Dann schließt sich das 2-jährige Rechtsreferendariat an. In diesem gibt es wieder theoretische Kurse, aber vor allem gewinnt man dabei einen Einblick in die Praxis. Also beispielsweise bei Stationen bei Anwältinnen, bei Gerichten, bei Staatsanwältinnen oder in der Verwaltung. Und danach kommt es dann zum 2. juristischen Staatsexamen, welches nochmal aus ungefähr 7 bis 9 Klausuren besteht. Wenn das also dann alles bestanden ist, ist man dann nach mindestens 7 Jahren endlich Volljuristin oder Volljurist.
Soweit jedenfalls erstmal die Theorie. In der Praxis hat sich viel Unmut über das derzeitige System angestaut. Die Juristenausbildung sei zu umfangreich und vor allem der Druck auf die Studierenden sei insgesamt zu hoch. Mit diesem Problem beschäftigt sich auch Sophie Dahmen. Sie hat in München und Berlin Jura studiert und absolviert zurzeit ihr Rechtsreferendariat. Während ihres Studiums hat sie das Bündnis zur Reform der juristischen Ausbildung e.V., kurz die Jurreform, mitbegründet. Und dieses Bündnis hat im Mai die erste wirklich umfassende und gleichzeitig größte Studie zur Reform der JuristInnenausbildung vorgestellt. Und wir haben sie deswegen nach den wichtigsten Erkenntnissen dieser Studie gefragt.
Die zentralen Erkenntnisse der Studie sind erstmal, dass alle VertreterInnen der juristischen Berufsgruppen, also sei es jetzt die Lehre oder Anwaltschaft, Richter, Richterinnen, Staatsanwaltschaft und auch die Verwaltung, sowie aber natürlich auch die Studierenden und die ReferendarInnen oder auch Leute, die Jura studiert haben und entweder endgültig nicht bestanden haben oder abgebrochen haben, großen Reformbedarf sehen, also durch die Bank weg. Die größten Probleme sind erstmal, glaube ich, eine sehr dicke Staubschicht auf der Juristenausbildung, wie sie jetzt ist. Also es wurde relativ wenig reformiert in den letzten 150 Jahren, abgesehen von der Einführung des Schwerpunktstudiums und einer ganz kurzen Zeit, wo mal experimentiert wurde, dass man nur ein Examen macht statt zwei, hat sich nicht viel getan. Das führt dazu, dass es jetzt ganz viele verschiedene Lösungsansätze gibt und man gar nicht weiß, womit fangen wir an. Und das führt eben so zu einer Überforderung. Und daher kommt, denke ich, auch häufig dieses, naja, es ändert sich doch eh nichts. Und das ist, denke ich, das größte Problem, was wir jetzt angehen müssen.
Der Hauptkritikpunkt bezieht sich also vor allem auf die psychische Belastung, die mit dem Jurastudium einhergeht. Und wir haben deshalb Sophie Dahm gefragt, warum viele Studierende das Studium als emotional belastend empfinden.
Genau, die emotionale Belastung, die kommt, glaube ich, aus unterschiedlichen Ecken. Zum einen ist es, dass es häufig keine Aussicht auf einen Abschluss gibt, obwohl der Weg bis zum Abschluss ein Bachelorstudium inhaltlich, also von der Art des Arbeitens und aber auch der Vielfältigkeit des Stoffs einfach gleich ist oder sogar noch darüber hinaus gelernt wird. Das schafft natürlich Unmut. Wenn es jetzt keinen integrierten Bachelor gibt und man vorm Staatsexamen steht, kann das unterschiedliche Gründe haben, warum man es als emotional belastend empfindet. Dann natürlich auch der hohe Anteil am Selbststudium ist sozusagen Blessing and Curse gleichzeitig. Also es ist positiv und negativ zugleich. Den Studierenden wird sehr viel Verantwortung gegeben, sich die Lehre selber anzueignen, was natürlich auch dafür spricht, dass sie sehr viel Selbstständigkeit haben, was erstmal positiv auch ist. Allerdings werden die Studierenden und vor allem auch die ReferendarInnen häufig gar nicht so behandelt. Also das, was sie selber an den Tag legen, wird ihnen nicht in der gleichen Art und Weise wertschätzend zurückgegeben. Darüber hinaus kommt auch eine sehr teure Examensvorbereitung oder auch während des Studiums einfach hohe Kosten an Büchern, Lernmaterial etc., die selber aufzubringen sind. Und ja, in einigen Punkten einfach sehr unverhältnismäßig sind. Das alles führt dann auch zu diesem insgesamten Unwohlsein, was als emotional belastend empfunden wird, was wir jetzt mit unserer Studie, aber auch schon andere Studien vor uns belegen konnten, dass es ein Gefühlsbild ist, was gerade während der Ausbildung sehr stark ist, aber viele auch über die Ausbildung, über das Studium, selbst wenn man zwei Prädikatsexamen hat, darüber hinaus diese emotionale Belastbarkeit einen noch weiter verfolgt.
Also viele Probleme führen gemeinsam zu einer emotionalen Belastung der Studierenden. Neben dem sehr umfangreichen Prüfungsstoff, der in den letzten Jahren auch immer weiter gewachsen ist, die Rechtsprechung entwickelt sich ja schließlich auch immer weiter, sieht Sophie Dahmen das Hauptproblem im derzeitigen Examenssystem. Denn die Noten, die während des Studiums vergeben werden, fließen in den letztendlichen Abschluss später nicht ein. Das bedeutet, dass es für das Bestehen des Examens und die Examensnote fast ausschließlich auf die Prüfungen am Ende des Studiums ankommt. Wenn die Noten durchweg sehr gut waren, das Examen jedoch auch nach dem zweiten oder möglicherweise dritten Versuch, aus welchem Grund auch immer, nicht bestanden wird, so stehen Studierende dann letztlich ohne Abschluss da.
Es ist zwar jetzt so, dass einige Universitäten einen integrierten Bachelor anbieten, auf den man dann in so einem Fall aufbauen könnte. Allerdings profitieren noch lange nicht alle Studierende davon. Und vielleicht würde sich auch was ändern, wenn man das deutsche Jurastudium auf das Bologna-System umstellen würde. Also statt einem 5-jährigen Studium mit abschließendem Staatsexamen, einen 3-jährigen Bachelorstudiengang und danach noch einen 2-jährigen Masterstudiengang einführt.
Zunächst kann ich dazu sagen, dass nach unserer Statistik, nach unserer Studie, das mehrfach abgelehnt wurde. Auch nicht mit einer sehr hohen Ablehnungsquote, aber dennoch. Ich denke, die Einführung ist nicht notwendig. Es gibt sehr viele andere Stellschrauben, zum Beispiel die integrierte Einführung vom Bachelor oder auch und auch Master. Also das geht auch, das kann man auch beides machen. Es gibt viele andere Stellschrauben, an denen man das Studium verbessern kann. Das Staatsexamen, so wie es ist, hat sich bis jetzt bewährt und darüber hinaus ein Bachelor und Master zu haben, ist meiner Meinung nach und auch unserer Statistik nach sehr sinnvoll. Also für den integrierten Bachelor haben sich viele ausgesprochen, aber eben diese Umstellung auf das Bologna-System halte ich nicht für zielführend.
Wir haben Sophie Dahm noch einmal genau gefragt, was exakt geändert werden könnte.
Es gibt vielfältige Ansatzpunkte. Zum einen das, was wahrscheinlich gerade am heißesten diskutiert wird, der integrierte Bachelor, aber auch die Blind-2-Korrektur, das E-Examen, also das Examen am Computer und nicht mit der Hand, berufsübergreifende Kompetenzen, das bundesweite Abschichten, um jetzt mal so ein paar spezielle herauszupicken.
Vor allem das E-Examen ist sehr umstritten. Die Studierenden müssen ihre Klausuren bis jetzt handschriftlich verfassen und da kommt einiges an Seiten zusammen. Beim E-Examen hingegen werden Laptops bereitgestellt, sodass die Studenten dann auch auf dem Computer E-Examen schreiben können. Das Bündnis Jureform meint beispielsweise, dass Klausuren dadurch schneller geschrieben, körperliche Einschränkungen wie Sehnenscheidenentzündungen eingeschränkt und sich auch schon an die Praxis gewöhnt werden kann. Nachteile sehen sie in einem höheren Organisationsaufwand und dem Aushebeln des lernpsychologischen Effektes, dass mit der Hand geschriebenes länger im Gedächtnis bleibt.
Und ich will mal sagen, du hast es ja jetzt gerade am eigenen Leibe erfahren. Du hast Examen geschrieben und man kommt ja auch einfach an die körperlichen Grenzen.
Das stimmt. Also letzten Endes schreibt man eben diese 6 Klausuren à 5 Stunden und vor allem der Schreibarm meldet sich spätestens nach der Hälfte dann doch relativ deutlich, ob man da jetzt eine Sehnenscheidenentzündung hat oder einfach der Ellenbogen wehtut. Da haben alle ihre Wehwehchen, die sie aus dem Examen mit rausnehmen.
Neben dem E-Examen gibt es jetzt aber noch eine weitere Diskussion, und zwar ob und in welchem Umfang der Prüfungsstoff reduziert werden sollte. Und auch Sophie Dahm sieht darin jedoch eine Chance für eine bessere JuristInnenausbildung.
Ja, also das Thema Stoffreduktion, was können wir rausnehmen, was können wir streichen, das ist natürlich ein heikles Thema. Ganz generell denke ich, dass es damit einhergeht, dass die Grundlagenfächer gestärkt werden müssen und die Fächer, die spezielles Fachwissen abfragen, die müssen rausgenommen werden. Also konkretes Beispiel, brandenburgisches Jagdrecht ist ein, wenn das im Examen drankommt und ich habe eine gute Grundlagenausbildung, dann wird mir das keine Steine in den Weg legen. Wenn von mir erwartet wird, ob ich die konkrete Definition von einer bestimmten Schusswaffe aus dem Kopf weiß, weil sowas natürlich auch nicht auch im zweiten Examen nicht im Kommentar stehen wird, dann kann ich da nur mit dem Kopf schütteln. Von daher denke ich, je spezieller es wird, desto weniger brauchen wir es.
In ihrer Studie sprechen sich die meisten Befragten dafür aus, in jedem Fach anteilig Prüfungsstoff zu streichen. Die Reduktion des Stoffes soll sich nach Auffassung der Mehrheit der Befragten vor allem auf die zivilrechtlichen Nebengebiete wie beispielsweise Handels- oder Arbeitsrecht und das Verfassungsprozessrecht erstrecken. Die Befragten wünschen sich außerdem mehrheitlich eine Streichung des Prüfungsstoffs im Völkerrecht und in den Grundlagenfächern wie zum Beispiel Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie.
Zudem wird jetzt das Jurastudium häufig auch als nicht mehr zeitgemäß beschrieben. Zum Beispiel werden Aspekte der Digitalisierung im Studium kaum beleuchtet. Wir haben uns deshalb bei Professoren Rostalski erkundigt, wie Fragen der Digitalisierung besser in die JuristInnenausbildung eingebunden werden könnten.
Ja, da kann ich ein bisschen Werbung machen für die Universität zu Köln. Bei uns startet jetzt im Wintersemester ein neuer Masterstudiengang zu Digitalisierung und Recht und im Sommersemester ein gleichlautender Schwerpunkt, den die Studierenden absolvieren können. Ich denke, dass das sehr wichtig ist für die Juristenausbildung, auch die unterschiedlichen Facetten von Digitalisierung und Recht kennenzulernen. Wäre aus meiner Sicht auch geboten, diese Thematik in die Grundlagenveranstaltung mit einzubringen, also etwa eine Veranstaltung zu den allgemeinen Grundlagen von Digitalisierung und Recht gleichbedeutend ins Curriculum aufzunehmen, wie etwa eine Rechtsgeschichtsvorlesung. Die Digitalisierung ist aus der Praxis von Juristinnen und Juristen heute nicht hinwegzudenken. Und deswegen meine ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir frühzeitig in der Ausbildung beginnen, hiervon Bewusstsein zu schaffen und Kenntnisse zu vermitteln. Dabei geht es nicht darum, dass die Juristen die besseren Programmierer werden sollen, aber sie sollen die Sprache verstehen. Das heißt, so viel wie, wenn man das überträgt auf andere Bereiche, dass ein Jurist nicht wissen muss, wie man eine Leihmutterschaft durchführt, aber er muss verstehen, was dabei passiert, um rechtlich bewerten zu können, ob das etwas ist, was für das Recht relevant ist, ob das möglicherweise ein strafbewährtes Verhalten ist oder sein soll oder künftig nicht mehr sein soll. Das sind eben Dinge, die ein Jurist beurteilen muss, und dafür muss er so die grundlegende Grammatik dessen verstehen, was im Bereich Digitalisierung passiert.
Mittlerweile dürfte es den Konsens unter JuristInnen geben, dass die juristische Ausbildung reformbedürftig ist. Und so sieht das auch Professorin Dr. Hofen, die sich auch konkrete Verbesserungen wünscht.
Die Juristinnenausbildung ist in meinen Augen dringend reformbedürftig aus vielen Gründen. Also ich beobachte das sehr häufig, dass meine Studierenden schon im ersten oder zweiten Semester fragen, ist das denn examensrelevant? Und ich meine wirklich, dass man zu einer guten Juristin oder einem guten Juristen nur wird, wenn man überhaupt erst mal Freude an seinem Fach entwickelt. Wenn man sieht, was macht einem wirklich Spaß. Wenn man auch bereit ist, mal wirklich tief in eine Materie einzudringen. Aber so überladen, wie das Studium ist, mit diesem Damoklesschwert des ersten Examens, haben viele meiner Studierenden diese Freiheiten gar nicht, habe ich den Eindruck. Ja, ich meine deswegen, man sollte das Staatsexamen dringend reformieren. Es gibt einige Ansatzpunkte dafür, die mir sinnvoll erscheinen. Das bedeutet nicht, dass es leicht werden soll. Es ist schon sehr gut, weil Juristen und Juristinnen verantwortungsvolle Tätigkeiten ausüben, dass das Staatsexamen schwer ist und dass es eine große Hürde ist. Aber ich meine zum Beispiel, dass dieses Auswendiglernen, was wir gerade im ersten Staatsexamen ja exzessiv betreiben, alle Definitionen, alle Streitstände müssen auswendig gelernt werden. Das ist etwas, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ja? Wir brauchen diese Form präsenten Wissens einfach nicht mehr, wo jeder ein Smartphone hat mit einem Zugang zu Back Online. Ja, also da müssten eigentlich dringend sich unsere Prüfungen anpassen an die moderne Welt. Ja, und sollten auch den tatsächlichen Herausforderungen der Berufswelt etwas näher gebracht werden. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir zum Beispiel dringend Kommentare brauchen in den Prüfungen, damit man sich das ganze Auswendiglernen schon einmal spart. Der zweite Punkt ist, ich meine, dass wir dringend den Prüfungsstoff entschlacken sollten. Also viel, viel weniger im Examen prüfen. Im Strafrecht ist das naturgemäß nicht ganz so viel, aber da könnte man auch bestimmte Deliktsbereiche rausnehmen, zum Beispiel Brandstiftungsdelikte oder Aussagedelikte oder ähnliches. Es muss ja nicht alles abgeprüft werden. Wir lehren es ja trotzdem. Das muss ja nicht alles im ersten Examen kommen. Und es gilt, meine ich, auch für ganz, ganz viele Nebengebiete im Zivilrecht. Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht. Das sind alles unheimlich wichtige Bereiche. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass die Studierenden da einen Einblick bekommen. Aber ich meine, das muss unser Studium leisten. Und das müsste nicht alles im ersten Staatsexamen drankommen. Ja, da würde das, was wir mit Schuld- und Sachenrecht haben, doch wahrscheinlich schon ausreichen, um zu testen, ob jemand ein guter Zivilrechtler oder eine gute Zivilrechtlerin ist. Also insoweit hoffe ich sehr, dass sich dort noch einiges ändert und wir schaffen, ein moderneres Staatsexamen zu schaffen, das die Studierenden auch nicht in der Weise unter psychischen Druck setzt, wie wir es heute beobachten. Denn das ist nicht gesund.
Diese Probleme sind jetzt aber nicht wirklich neu. Sie werden seit Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten bereits diskutiert. Viel verändert hat sich bis jetzt aber noch nichts. Und Sophie Dahm ist aber optimistisch, dass jetzt endlich Bewegung in die Debatte kommt. Wir haben sie deshalb gefragt, ob Veränderungen wirklich erwartbar sind.
Also die Studie der Juriform hat gezeigt, dass es einen Handlungsbedarf gibt und dass es einen Reformbedarf gibt. Wir möchten die juristische Ausbildung zukunftsfest machen und wir brauchen JuristInnen, die auch morgen noch Lust haben, Richterin zu werden, Staatsanwältin zu werden und sich vielfältig zu engagieren. Dafür muss die juristische Ausbildung diese motivierten JuristInnen von morgen auch hervorbringen können, und dafür muss die Ausbildung reformiert werden. Denn so wie sie jetzt ist, kann sie auf jeden Fall nicht weiterstehen. Darüber hinaus ist jetzt der Druck einfach sehr groß. Also die Missstände in der Justiz bestehen. Es gibt Fachkräftemangel in allen Bereichen, also sowohl Anwaltschaft als auch in der Justiz ganz allgemein. Darüber hinaus aber auch in anderen Fällen, wo man zum Beispiel noch nicht mal ein Examen braucht, sondern vielleicht einen juristischen Bachelor oder Master auch ausreichen würde. Von daher besteht der Druck, der sich eben auch auf die Ausbildung ausübt. Also die Realisierbarkeit sollte eigentlich keine Frage mehr sein, sondern eher die Frage, wann fangen wir damit an?
Ich würde darauf jetzt einfach mal antworten, und zwar mit möglichst zeitnah. Denn die Juristinnenausbildung muss dringend angepasst werden. Da besteht wirklich überhaupt kein Zweifel. Das Wie ist jetzt allerdings die große Frage. Und auf jeden Fall sollte bei der psychischen Belastung der Studierenden angesetzt und die Juristinnenausbildung dringend an unsere digitale Arbeitswelt angepasst werden.
Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Und leider war das heute unsere letzte Folge. Und wir beenden hiermit das Projekt des Legal Labs Jura und Journalismus. Wir beide möchten uns für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse an den vielen unterschiedlichen Themen bedanken. Wir hoffen, wir konnten einiges, was so im Strafrecht passiert, verständlicher machen und konnten für manches vielleicht sogar ein längerfristiges Interesse wecken. Wir bedanken uns bei allen Studierenden, die Teil des Redaktionsteams waren. In unserer letzten Folge geht der Dank dafür vor allem an Joya Großmann, Julia Jeschke und Manuel Rothe. Wir und alle Redaktionsteams haben immer viel Unterstützung vom Lehrstuhl von Professorin Hofen bekommen. Namentlich möchten wir uns da nochmal ganz herzlich bedanken bei Philipp Ehlen und Laura Barth, die das Projekt betreut haben. Nicht zu vergessen die Technikabteilung. Vielen lieben Dank an Erik Winter, der auch heute wieder neben uns sitzt und dafür sorgt, dass wir gut klingen und am Ende hier eine vollständige Folge steht. Und zuletzt möchten wir uns natürlich bei Professorin Elisa Hofen bedanken, die durch das Projekt des Legal Labs Jura und Journalismus diese ganze tolle Erfahrung überhaupt erst möglich gemacht hat.
Und natürlich vielen Dank auch an all unsere Interviewgäste und last but not least natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Johanna, es war mir eine Ehre und wie hast du immer so schön gesagt, ein inneres Blumenpflücken. Also passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.
Tschüss.